heute Morgen, liebe Gemeinde. Ich liebe es, wie Gott unseren Blick einfach erhebt. Erhebt aus dem Hier und Jetzt, wo manches in Unruhe ist, wo noch manches geklärt wird, aber echt unseren Blick erhebt über das ganze Bild, dass wir das ganze Bild wiedersehen, erkennen, wozu wir hier sind, wozu Gott kommt, wozu Gott auf die Erde kommt, wozu wir Begegnungen haben mit ihm. Euch liebe es, dieses Gesamtbild immer wieder zu bekommen durch Eindrücke, durch Erweckungsgeschichte und. Und es fasziniert mich. Und nichts fasziniert mich so sehr, wie zum Beispiel an dem Bistrotisch nach dem Gottesdienst zu stehen, wenn man denn dazukommt. Manchmal kommt man ja nicht dazu. Aber dann zu hören, Geschichten zu hören. Hey, ich habe heute für meinen Arbeitskollegen gebetet, weil er kaum laufen konnte. Oder er hat mir von seiner Angst erzählt, Angst um seine Ehe. Und ich konnte ihm Mut zusprechen. Oh, sowas liebe ich. Ihr auch? Wo Menschen echt Einfluss nehmen auf die Gesellschaft. Gott, Leute, lange Zeit haben Christen sich fast unsichtbar gemacht in der Welt. Dabei heißt es doch in der Bibel, das sagt Jesus gar ausdrücklich, geht hin, statt lauft weg. Amen dazu. Geht hin. Macht euch sichtbar. Hey, wenn du heute nur ein Ding mitnimmst, dann dieses, mach dich sichtbar. Sag das mal zu deinem Nachbarn. Mach dich sichtbar. Das steht in der Bibel, Matthäus 5, Vers 16. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also die Leute sollen unseren Vater im Himmel preisen. Durch wen und was? Durch dich, indem du leuchtest. Oh wow, und es macht immer mehr Spaß. Leute, es macht immer mehr Spaß. Es kommt immer mehr eine Freiheit rein. Also mein Kindergarten, den liebe ich ja sowieso. Das ist mein Evangelisationsfeld. Ja, letztens war gibt es so eine Küchenhilfe, voll verschnupft und verschleimt, darf man so sagen, ne? Und ich habe zu ihr gesagt, komm, ich bete jetzt für dich. Es war so, weißt du, so im Laufen, ne? So, sie ging eigentlich schon so auf, sie hatte ihre Mittagspause, so im Laufen noch schnell gebetet. Man muss die Chancen ja wahrnehmen, oder? Ja. Manchmal weiß man nicht, was dabei rauskommt. Aber in dem Moment war es tatsächlich nicht möglich. Aber hey, Leute, es ist, den Himmel auf die Erde zu bringen. Für die Menschen da draußen. Und das fand ich total cool, was Olli vorhin auch so vorgelesen hat. Wo Gott in uns das Licht anzündet, das soll es dann auch scheinen. Ihr seid das Licht der Welt. Von wem spricht Gott hier? Ihr seid das Licht der Welt. Wer? Wir, ja, ihr, ich, wir alle. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, also unter einen Eimer, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. Du bist nicht dazu berufen, unter dem Eimer zu leben. Amen. Amen. Hey, wir Christen waren lang genug im Eimer. Gemeinden waren lang genug im Eimer, unterm Eimer. Sie lebten für ihre Umfeld sehr unscheinbar, zurückgezogen. Hey, dein Platz ist nicht unserem Eimer. Amen dazu. Gott hat dich nicht berufen. Gott hat uns als Gemeinde nicht berufen, so ein Candlelight-Dinner unter dem Eimer Leben zu führen. Eimer weg. Licht auf dem Berg zu sein. Stell dich selber mal vor. Hey, damit meint Gott ja dich. Zeig mal mit deinem Finger auf dich selber und sag, oh Gott meint mich? Mich? Ich bin das Licht der Welt. Mich hat Gott berufen, auf dem Berg zu leuchten. Stell dich mal vor, du stell dich dir.
vielleicht doch einen Deutschkurs, Leute.
Stell dir das mal vor. Du bist auf dem Berg. Das ist deine Berufung. Die Leute sehen an dir die guten Werke. Sie werden durch dich Gott preisen. Wow. Hey, die Welt soll nicht uns missionieren, sondern wir die Welt. Amen dazu. Neutestamentliche Christen überlassen ihre Mitmenschen und ihr Umfeld und ihre Städte und ihre Gemeinden und ihre Nation nicht den Chaosmächten. Wir Christen sind dazu berufen, Salz und Licht zu sein, hier auf der Erde. Und deshalb müssen wir unterscheiden zwischen: habt nicht lieb die Welt, das steht ja in der Bibel, aber auf der anderen Seite heißt es genauso: so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das müssen wir unterscheiden. Wisst ihr, und dafür gibt es diese, dafür leben wir als Gemeinde. Wir können das nicht oft genug betonen. Wir haben hier die Vision, die Gegenwart Gottes zu beherbergen, dass Gott hier wohnt. Aus der Gegenwart Gottes heraus werden Menschen berührt. Sie werden getauft mit dem Heiligen Geist. Und dadurch werden sie was? Sie werden freigesetzt, um hinauszugehen. Wir leben nicht nur für uns. Hey, ich liebe die Gegenwart Gottes so sehr. Trotzdem sind Lobpreisabende, Gottesdienste und nicht unsere eigentliche Bestimmung. Sie setzen uns frei, sie rüsten uns zu, sie machen uns heil, sie machen uns frei. Und es ist so cool. Leute, erinnert euch, so viel Freiheit, Freude, wie in den letzten 4 Jahren, hat unsere Gemeinde noch nie erlebt. Leute, vergesst es nicht. Und es geschah durch die Gegenwart Gottes hier in unserer Gemeinde, dass wir dieser Gegenwart Gottes immer mehr Raum gegeben haben. Deswegen sind Menschen noch mehr frei geworden, heil geworden, Freude wurde hineingegossen. Zeugnisse über Zeugnisse haben wir gehört, wie Gott Ehen wiederhergestellt hat. Langjährige traumatische Erlebnisse, von jetzt auf gleich wurden sie geheilt. Wo vorher teilweise jahrelang Seelsorge, Sozo und wenig Frucht gezeigt hat. Ohne das andere jetzt schlecht zu machen. Überhaupt nicht, das ist nicht der Punkt. Gegenwart Gottes macht frei, setzt frei. Menschen werden befreit von Berührungsängsten mit der Welt. Und das ist etwas, wo hier geschehen ist. So viele Zeugnisse hatten wir hier. Wo Leute erzählt haben: hey, ich habe für meinen Nachbarn gebetet. Ich stand erst letzten Sonntag mit Jakob Theurer da hinten, wo er erzählt hat von 2 Zeugnissen. Einfach als LKW-Fahrer, wo er mit Arbeitskollegen beten konnte. Vielleicht erwähnst du es ja selber in deiner Predigt. Wow! Und so viel. Oder beim Arzt, oder im Kindergarten, in der Schule. Bei Lidl an der Kasse, eben schnell noch. An der Tankstelle, über den Tresen, in der Apotheke. Die wildfremde Frau, wo man sieht, sie ist eingeschränkt. Und Leute sind auf sie zugegangen, haben für sie gebetet, Liebe Gottes weitergegeben. Wow, das geschieht hier in unserer Gemeinde, Leute. Seid ihr mit mir? Das geschieht hier. Und das ist purer Auftrag Gottes, Freisetzung Gottes. Und ich liebe es. Wisst ihr, Simon, hast du mal die erste Grafik für mich, die ich dir geschickt habe? Ich liebe es, dass wir von diesem Denken immer mehr wegkommen. Wisst ihr, dieses Denken, es wird davon ausgegangen, dass Gott mit dem normalen Leben von Menschen, also Hobbys und Arbeit und Freizeit, nur wenig bis gar nichts zu tun hat. Also es gibt quasi zwei Welten. Das eine ist die Sonntagswelt, ja. Wir Christen, wir gehen in die Gemeinde, wir feiern Abendmahl und das andere ist die Welt, unsere Arbeit und unsere Hobbys, denen wir so nachgehen. Das eine ist der Sonntag und das andere ist der Montag. Und in der frommen Gemeindewelt am Wochenende, da ist man Christ, aber in der normalen Arbeitswelt, die muss man irgendwie über sich ergehen lassen. Sonntags auf der Glaubensinsel, oh, da betet man. Man ist Feuer und Flamme, man singt. Montags im Alltagsdschungel, den man irgendwie über sich ergehen lassen muss, Brötchen zu verdienen. So haben wir jahrelang gedacht. Und dann versucht man irgendwie eine Schnittmenge zu finden, man evangelisiert, missioniert. Und der Montag, ja, der Montag ist irgendwie die Schnittmenge der Gemeinde zur Welt. Und Gott ist ganz woanders. Aber wie kann man das noch viel mehr zusammenbringen? Gott und Welt. Da ist Gott dabei. Hier ist Gott dabei, das wiederherzustellen. Durch wen? Dreimal darfst du, und jetzt darfst du wieder den Finger auf dich selber zeigen. Das war viele Jahre lang ein Spannungsfeld. Ja, ich bin in, aber nicht von der Welt. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin in, aber nicht von der Welt. Und es hat auch mit unserer mittelalterlichen Prägung zu tun. Na, da gibt's den Klerus. Kennt ihr den Begriff überhaupt? So diese ausgebildeten Geistlichen. Ja, das ist so die geistliche High Society. Und dann gibt es so den normalen Christen, der halt nicht vollzeitig in der Gemeinde oder nicht vollzeitig im Reich Gottes arbeitet. Und der engagiert sich mit seiner Arbeit ja nur in der vergänglichen Welt. Das Denken ist so weit verbreitet. Der Christ, der normale Alterschrist, arbeitet ja nur in der vergänglichen Welt. Im Gegensatz zu den ausgebildeten Geistlichen und Missionaren. Wisst ihr, was ich meine? Und so wird seine Arbeit als zweiter Rang gesehen. Irgendwie als notwendiges Übel, die Brötchen zu verdienen, damit in die Gemeinde Finanzen hineinkommen. Ohne sich dessen bewusst zu machen, wird dadurch aber die alltägliche Arbeit und Aufgabe, zum Beispiel von Handwerkern, von Hausfrauen, von Ingenieuren, von Schülern, von Studenten. Sie wird als notwendiges Übel angesehen. Es gehört halt irgendwie dazu. Aber Leute, guckt mal in die Bibel. In der Bibel ist so deutlich, dass Gott Geschichte schreibt mit Menschen, mit ganz normalen Menschen, die oft überhaupt keinen vollzeitlichen Dienst als Priester, als Leviten und als Schriftgelehrten hatten. Amen dazu. Also so gebraucht Gott zum Beispiel den Abraham. Abraham als, das war ein Geschäftsmann, ein Viehzüchter. Er gebraucht Josef als geschickten Verwalter. Er gebraucht Josua als General. Er gebraucht Daniel als Regierungsberater. Er gebraucht Esther als Königin. Er gebraucht Petrus als Fischer, er gebraucht Lukas als Arzt. Und das spitzt sich zu, er gebraucht Jesus. Jesus war kein Pharisäer, Schriftgelehrter, er war Zimmermann. Wow, hättest du das gedacht? Hey, das sollte uns echt zu denken geben. Paulus ruft dazu auf, an dem Platz, wo du stehst, den Beruf, den du eingenommen hast, im Alltag, wo du stehst, Gott hineinzubringen. Gott ruft dich dazu auf, dass du siehst, Gott hat dich da hingestellt. Und das ist dein Missionsfeld. Liebe Brüder, ein jeder bleibe vor Gott, worin er berufen ist. Steht in 1. Korinther 7, Vers 24. Manche denken ja, wenn sie sich bekehren, oh, ich muss jetzt unbedingt alles aufgeben. Und ab nach China. Ein jeder bleibe da, worin er berufen ist. Gott möchte, dass du Licht bist, Leuchte bist in deiner Arbeitsstelle, in deiner Schule, in deinem ganz normalen Umfeld, bei deinen Kindern zu Hause. Du sollst und du darfst an dem Ort, wo du bist, wo du den größten Teil deines Tages verbringst, da sollst du das Reich Gottes ausbreiten. Und dafür möchte Gott, dass du Zeiten der Begegnung mit ihm empfängst, dass du zugerüstet wirst, dass du dich füllen lässt vom Heiligen Geist. 1. Korinther 7, Vers 17. Grundsätzlich möchte ich sagen, jeder soll in der Lebensform bleiben, in der er lebte, als er Christ wurde. So ordne ich es in allen Gemeinden an. Habe ich zwar immer schon oft gelesen, aber was bedeutet das? Hey, bleib da, aber jetzt als wiedergeborener Christ, der die Gegenwart Gottes selber erlebt, auf dem und in dem der Heilige Geist ist, und setzt es frei. Seid ihr mit mir? Arbeitet mit Freude als Christen, die nicht den Menschen dienen, sondern dem Herrn. Epheser 6, Vers 7. Oder verrichtet eure Arbeit aufrichtig in Ehrfurcht vor Gott. Kolosser 3, Vers 22. Denkt bei allem daran, dass ihr für den Herrn und nicht für die Menschen arbeitet. Hey, egal was ihr tut, was ihr beruflich macht, Gott ist dein Chef. Gott ist dein Arbeitgeber. Wir arbeiten so, wir lernen so, wir studieren so, wie wenn er selber, also Gott selber, uns beauftragt hat dazu. Wir ehren Gott darin, in der Art, wie wir unsere Kinder erziehen, wie wir die Verwaltung für unseren natürlichen Chef machen, wie wir das Haus bauen. Wir ehren Gott damit. Wusstet ihr, dass Gott auch Handwerker beim Namen ruft und sie erfüllt mit seinem Geist, damit sie ihr Handwerk richtig machen können, vorzüglich machen können? In 2. Mose 31, 2 bis 6, für diejenigen, die mir nicht glauben, glaubt wenigstens dem Wort Gottes, ja? Ich habe Bezalel, den Sohn Ures und Enkel Hurs, vom Stamm Juda ausgewählt, den Bau des heiligen Zeltes zu leiten. Mit meinem Geist habe ich ihn erfüllt, damit er predigen kann. Ich habe ihm Weisheit und Verstand gegeben und ihn befähigt, alle für den Bau erforderlichen handwerklichen und künstlerischen Arbeiten auszuführen. Oh Gott, ich brauche auch ein bisschen mehr von diesen Fähigkeiten. Ich würde so gerne mit Holz umgehen können. Er kann Pläne entwerfen und nach ihnen nach diesen Plänen Gegenstände aus Gold, Silber und Bronze anfertigen. Er hat die Fähigkeit, Edelsteine zu schleifen und in Gold zu fassen. Er versteht sich auf das Arbeiten von Holz, Amen, und auf viele andere Arbeiten von Kunsthandwerk. Ich habe Oholiab, den Sohn Ahisamachs, vom Stamm Dan ausgesucht, ihm bei allen Arbeiten zu helfen, auch allen anderen Kunsthandwerkern, die am heiligen Zelt arbeiten, habe ich Weisheit und Verstand gegeben, damit alles nach meinem Befehl angefertigt wird. Der Heilige Geist, Leute, ist nicht nur am Sonntag wirksam, sondern auch am Montag. Also unsere Arbeit in Ehrfurcht vor Gott zu tun, das bedeutet, dass wir tief in unserem Innern wissen, hey, ich mache hier etwas Wichtiges, etwas Bedeutsames. Gott hat mich hier hingestellt. Zu wissen, ich habe hier eine heilige Aufgabe zu erfüllen. Oder wenn du zu Hause bist, ich habe eine heilige Aufgabe zu erfüllen, unsere Kinder zu erziehen, sie für das Leben vorzubereiten. Und Martin Luther, der hat es so deutlich zum Ausdruck gebracht, als er für die alltägliche Arbeit bewusst den Begriff Beruf eingeführt hat, übersetzt hat. Beruf kommt von Berufung. Jeder Beruf ist eine göttliche Berufung, wo du drin bist, wo du drin stehst. Es ist eine göttliche Berufung, in der wir Gott verherrlichen sollen. Luther geht ja sogar so weit, er nennt das alltägliche Leben in der Arbeit, im Beruf, in der Schule, er nennt das Gottesdienst. Wusstet ihr das? Römer 12, Vers 1. Für diejenigen, die mir wieder nicht glauben. Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar. Ein Opfer voller Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgebende, der richtige Gottesdienst. Sein Leben einfach Gott zu weihen. In jeder Sekunde. Und das ist etwas, wo ich mir wünsche ich mir für meine Kinder, ich wünsche mir das für jeden aus der Gemeinde, für jeden Christen, dass Gott nicht nur Teil wird, nicht nur irgendein Teil ist von einem selber, von jedem, sondern Mittelpunkt, Zentrum, wo sich alles ausrichtet. Arbeit gehört von Anfang an zu den Menschen dazu. Schon in der Schöpfungsgeschichte Gottes heißt es, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Das segnet Gott. Arbeit als Anbetung. Das muss bei dem einen oder anderen erstmal sagen. Arbeit als Anbetung. Wenn wir sie nämlich Gott widmen. Ich weiß, du hast jetzt alle möglichen Arbeitskollegen im Hinterkopf oder all die Arbeit, die dir überhaupt keinen Spaß machen. Die gibt es ja auch in jedem Beruf. Trotzdem, der Grundtenor ist, Gott hat dich dahingestellt. Hey, stellt euch mal vor, jeder Christ ergreift seinen Beruf als göttliche Berufung. Jeder Christ verrichtet seinen Dienst, egal was er tut, für Gott, in Freude für Gott. Hey, das wäre cool, oder? Das ist cool. Und das stellt Gott wieder her, ich liebe es. Tut eure Arbeit mit Lust und Liebe als Leute, die nicht Menschen dienen, sondern dem Herrn. Epheser 6, Vers 7 nochmal. Gott stattet uns aus, er rüstet uns zu. Wir dürfen ihm begegnen. Sein Heiliger Geist ist da. Er setzt uns frei, damit wir die Sonntagswelt mit der Montagswelt verbinden. Damit wir Brückenglieder werden. Sonntag und Montag zusammenführen. Seid ihr immer noch mit mir? Und dann werden nämlich Männer und Frauen ihre Zeit, die sie verbringen, auf der Arbeit, in der Schule, zu Hause oder, nicht mehr als Job oder als Übergangsphase betrachten, sondern als Berufung, als den Ort, wo Gott sie hingesetzt hat, ihm zu dienen. Viele Christen können sich gar nicht vorstellen, dass ihre alltägliche Arbeit, wo sie drin sind, mit Regentschaft zu tun hat. Hi! Du sollst regieren. Dort, wo du bist. Also deinen alltäglichen Lebensraum als Ort zu sehen, an dem Gott dich gebrauchen will, die Welt zu gestalten, zu verändern, einzunehmen für ihn, das Reich Gottes auszubreiten. Nehmt sie in Besitz. Seid fruchtbar und mehrt euch, heißt es in 1. Mose 1. Füllt die Erde, Vers 28, macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel, über das Vieh, über das Getier auf der Erde. Herrscht in dem Umfeld, wo ihr drin seid, in der Schule, in der Arbeit, in der Familie, zu Hause, herrscht. Du bist Regent. Wieder was, was du unbedingt zum Nachbarn sagen musst. Du bist Regent. Mach das. Du bist Regent. Dieses königliche Herrschaftsmandat des Schöpfers an seine Geschöpfe hat er nie zurückgenommen. Also dieses Herrschen im Sinne Gottes meint wirklich verwalten, einnehmen, regieren, gestalten, umformen, Atmosphäre freisetzen. Ja, Amen. Und hier drin sollen wir gute Verwalter sein, die hier Verantwortung nehmen. Und deshalb kommen wir jetzt zur zweiten Grafik, die diese hier ablöst. Die zweite Grafik, die meines Erachtens das, was Gott sich dabei gedacht hat, viel, viel, viel besser widerspiegelt. Es gibt Gott, es gibt die Gemeinde und es gibt die Welt. Und es gibt Übergangs- oder Schnittmengen. Und diese Schnittmengen sind wunderbar. Die Schnittmenge von Gemeinde und Gott. Gottes Wirken in der Gemeinde. Ich lese es nochmal vor. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, habe ich heute noch gar nicht vorgelesen, Apostelgeschichte 4, Vers 31. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde. Wow, das ist eine Schnittmenge, Gott und Gemeinde. Die Erde bebt, als sie sich versammelt hatten. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Ich könnte jetzt das Ganze nochmal richtig so erklären, aber ich möchte nur ein paar Sachen noch dazu sagen. Gott wirkt. Gott möchte wirken durch dich, der du zur Gemeinde gehörst, in die Welt hinein. Und das ist diese Schnittmenge, wo alles aufeinander trifft. Gott, Gemeinde und Welt. Und da lese ich das nochmal vor. Ihr seid für die Welt wie Salz. wie Salz. Das ist der Ort, wo wir Salz und Lichtwirkung haben als Christen. Wo wir als Christen Gott hineinbringen in die Welt. Das ist deine Berufung. Leute, ich will das nochmal betonen, das ist nicht die Berufung von uns als Gemeinde. Das ist nicht die Berufung von uns als Gemeinde. Die Berufung von uns als Gemeinde ist, die Christen in einer Gemeinde freizusetzen darin, dass sie diese Berufung leben können. Amen dazu. Wartet nicht, dass die Gemeinde doch endlich mal. Nee. Wir schaffen hier Raum der Begegnung mit Gott, Geistesausgießung, damit du hinausgehen kannst und die Berührungsängste verlierst und dich immer mehr in diese graue Mitte hineinziehen lässt. Wenn das Salz fade geworden ist, wozu soll es als seine Würzkraft, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos. Man schüttet es weg. Ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie unter einem Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie so auf. Man stellt dich als Licht Gottes so auf, dass du alles im Haus, überall im Haus Licht gibst. Überall auf der Welt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Und ich schließe heute Morgen mit einem Vers. Das ist unser Hochzeitsbibelvers, unser Trauvers. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Viele gebrauchen diesen Bibelvers, um eine Prioritätenliste, eine geistliche Prioritätenliste aufzustellen. Und die fängt dann an mit erstens Gott. Und dann gibt es schon verschiedene Variationen. Die meiste ist dann zweitens ist dann Ehe. Drittens Familie. Viertens Beruf. Fünftens Gemeinde oder das ausgetauscht oder alle möglichen Reihenfolgen gibt es da. Kennt ihr sowas? Habt ihr schon mal gesehen, gehört? Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass die Bibel kein und dann und dann und dann hier weitergibt? Dass die Bibel nicht sagt, erstens, also trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann als zweites und als drittes und als viertes und als fünftes. Zeigt mir das. Wo steht es in der Bibel? Wo steht es in der Bibel? Wisst ihr, was ich daraus schließe? Oh, jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit. Muss ich ein bisschen ausnutzen. Das Reich Gottes soll in jedem deiner Lebensbereiche an erster Stelle stehen. Das schließe ich daraus. Das Reich Gottes soll in jedem deiner Lebensbereiche an erster Stelle stehen. Da gibt es keine Abschwächungen. Ja, wenn du in der Gemeinde bist, dann so. Wenn du in der Ehe fungierst, als Ehemann, als Ehefrau, dann so. Und so. In der Arbeit und so. Du hast verschiedene Rollen, du hast verschiedene Umfelde, wo du drin bist, die du ausfüllen musst. Und in jedem dieser Bereiche trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Bist du in der Gemeinde? Geht es nicht um dich zuerst, sondern trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Habt ihr einen Konflikt in eurer Ehe? Es geht nicht zuallererst, damit du selber Recht bekommst, sondern Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Wenn du in der Arbeitswelt bist, geht es nicht zuallererst darum, dass du befördert wirst und noch mehr Gehalt bekommst, sondern trachte zuerst nach dem Reich Gottes, auch wenn du Nachteile in Kauf nehmen musst. In deiner Schule genauso, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Wenn du deine Zukunftspläne machst, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Verstehst du, was das bedeutet? Und alles andere wird dir hinzugefügt werden. Habt ihr auch dazu ein Amen? Hey Leute, ich möchte mit euch beten. Vielleicht möchtet ihr noch mal aufstehen dazu, ja? Wisst ihr, warum ich wirklich glaube, dass diese Botschaft für heute so wichtig ist? Weil sie unseren Blick echt aufhebt. Unseren Blick aufhebt aus dem Hier und Jetzt und den ungeklärten Dingen, die noch da sind. Aufhebt zu dem, was Gott sich gedacht hat mit Gemeinde, was Gott sich gedacht hat für dich selbst. Für dich selbst. Und es geschieht heute Morgen. Und wenn du erlaubst, dann möchte ich mit dir zusammen beten. Herr, dein Reich an erster Stelle. Dein Wille geschehe an erster Stelle. Möchtest du das mit mir beten? Dein Wille geschehe an erster Stelle. Dein Wille geschehe mit unserer Gemeinde an erster Stelle. Dein Wille geschehe in meiner Ehe an allererster Stelle. Also dein Wille geschehen. Betest du das auch mit? Weißt du, wo du da stehst? Ich glaube, dass Gott hier echt nochmal ganz besonders seinen Finger drauflegt. Wirklich zu beten, dein Wille geschehe in meiner Ehe. An allererster Stelle geschieht dein Wille. Ich lasse meinen eigenen Willen los. Magst du das tun heute Morgen? Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe in all meinen Zukunftsplänen und Gedanken, die ich mir darum mache. Möchtest du das beten? Dein Wille geschehe. Ich trachte zuerst nach deinem Reich in all meinen Zukunftsplänen. Dann bete das genau jetzt. Mach hier ein Statement. Ich trachte in all meinen Zukunftsausrichtungen, trachte ich zuerst nach deinem Reich. Halleluja. Halleluja, Gott. Danke, Herr. Danke, Gott. Danke. Amen. Amen.